Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Anfang der 1960er Jahre erschütterte die Beatlemania größte Teile der Welt. Das hatte es so noch nicht gegeben. Eine Band mit so fantastischen Songs, mit so fantastischen Musikern, die jeweils auch irgendwas bedienten, alles Individuen, aber eben gemeinsam in einer Band. Und das knallte in das Leben vieler junger Menschen. Zum Beispiel das von Wolfgang Martin, damals Teenager in der DDR und einmal gehört, die Beatles dann ihnen verfallen. Wie viele andere auch, Musiker, Musikerinnen, die später Geschichte schreiben sollte, Popgeschichte in der DDR. Und unter dem Titel Schluss mit dem Je, 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 Fragezeichen, die Beatles und die DDR, hat Wolfgang Martin zahlreiche Protagonisten von damals getroffen, gesprochen, Materialien zusammengesammelt, um zu zeigen, was die Beatles in der DDR angerichtet hatten. Einen gab's, der mochte das ja gar nicht, und das war Walter Ulbricht, 1965 Chef der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, und Staatsratsvorsitzender der DDR. Auf seiner Rede auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees ZK der SED, 1965 war es, da sagte er folgende unsterbliche Worte.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Ja, da war er zu hören, der Genosse Walter Ulbricht beim 11. Plenum des ZK der SED. Und das Regime hat viele Fehler gemacht, aber dieser Umgang mit der Beatmusik war sicherlich einer der größten Fehler. Jetzt ist aber bei mir im Studio der Mann, der das Buch geschrieben hat, das ich eben ein bisschen vorgestellt habe, Wolfgang Martin. Freue mich, schönen guten Tag.
Hallo.
Es gibt so viele Bücher über die Beatles, warum jetzt noch eins?
Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Vor allem der Verlag hat mich das gefragt, als in dem Fall mal umgekehrt. Meine anderen Bücher, die kamen eigentlich immer auf Wunsch des Verlages zustande. Und diesmal ging es andersherum, weil ich mir einen ganz persönlichen Lebenstraum erfüllen wollte. Und da habe ich natürlich auch überlegt, das klingt ja erstmal ziemlich vermessen, nun zu den, weiß ich wie viel, zig, zehntausenden Beatles-Büchern, die es weltweit gibt, nun auch noch ein Beatles-Buch zu schreiben. Ne? Und da kam mir natürlich meine eigene Lebensgeschichte und Sozialisation sozusagen zugute. Ein Buch über das Verhältnis, in welcher Hinsicht auch immer, mein persönliches, aber auch von Staatswegen, was Sie ja am Anfang auch schon angesprochen haben, und mit diesem Zitat von Walter Ulbricht vor allen Dingen, ein Buch über diese Reflexion, Rezeption, Kommunikation oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, das Verhältnis der Beatles und der DDR. Hm. Das hat noch keiner gemacht. Ne? Aber ich wollte auch nicht einfach nur so ein schnödes Fanbuch schreiben. Auch die gibt's ja schon tausendfach. Ne? Aber hier dachte ich, könnte das ein ganz guter Ansatz sein, der vor allen Dingen auch jüngere Generationen interessiert. Und was mir auch noch wichtig war, unsere lieben Landsleute im Westen, die darüber vielleicht auch nicht so allzu viel wussten oder wissen.
Da will ich eigentlich direkt gleich mal angreifen, weil ich hatte mir für später eigentlich aufgehoben im Gespräch, aber ich finde ja, es gibt ganz große Ähnlichkeiten zwischen Ost und West. Wenn ich dieses Buch so lese, also da beschreiben ganz viele Leute ihre Begegnung mit den Beatles, wie das so damals war und überhaupt. Und ich musste zurückdenken, ich dachte so, ja, im Westen gab es diese Musik auch nicht im Radio. Vielleicht so irgendwann ab den 70er Jahren. So gut wie niemand hat die Beatles live gesehen im Westen. Wer in der Lehre oder in der Schule mit langen Haaren rumlief, musste auch mit Sanktionen rechnen. Gut, kam man wahrscheinlich nicht in den Knast, das nicht. Und so weiter und so fort. Platten, wer hatte damals die Platten und so weiter? Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Das wusste man vielleicht im Osten aber auch gar nicht, dass die Fans im Westen auch ihre Probleme hatten.
Also das war besonders interessant für mich in den Gesprächen mit den Musikern, die ich ja im Buch drin habe, nicht? Also die Statements über den Einfluss der Musik der Beatles auf ihr eigenes Schaffen oder so, die ähneln oder decken sich ziemlich gleich. Also ich hätte jetzt vielleicht auch mit Musikern aus Westdeutschland oder England oder so reden können, aber das kann man ja sowieso schon auch alles lesen. Da ist es ganz genauso, ne? Der musikalische Einfluss und was die Beatles überhaupt bewirkt haben, nicht? Aber diese Geschichten, was Sie angesprochen haben, das hat mich dann auch verblüfft, nicht? Also insbesondere der älteren Musiker, die dieser Generation entstammen, die selbst schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre angefangen haben, Musik zu machen in diesen Gitarrenbands oder Beat-Kombos, wie das damals in der DDR hieß, ne? Und die haben mir dann auch erzählt, klar, wir haben das auch mitgekriegt, dass also auch in Gesprächen mit Westmusikern, dass das damals auch nicht anders gewesen ist. Und vor allen Dingen in der Reflexion durch die Menschen, ne, das ist ja auf die ältere Nachkriegsgeneration, sage ich mal, nun wirklich nicht zunächst besonders gut angekommen. Mhm. Die hatten nur gerade den Schock mit dem Rock'n'Roll und mit Elvis und solchen Sachen überwunden. Und jetzt kamen die Beatles und die Rolling Stones und diese ganzen langhaarigen Gammler, wie wir ja auch als Fans beschimpft wurden. Ne? Und das war tatsächlich im Osten und im Westen gleich, wusste ich aber bis dahin nicht so genau.
Es ist natürlich schön nachzulesen, wenn Leute wie Maschine Birr oder so, ne, der gleiche Generation ist, der erlebt das live. Der ist also quasi live dabei, wie das reinknallt. Und diese unglaubliche Wucht, die diese Band entwickelt hat, das ist hier im Buch immer wieder schön zu lesen. Spannend finde ich, hatte gestern einen kanadischen Musiker hier, Jerry Leisure. Der erzählt mir, die Beatles sind für ihn damit das Größte. Der ist 38 oder so. Und der hat die über die Plattensammlung seiner Eltern erfahren. Und natürlich im Hintergrund raunte das sicherlich immer. Aber als er zum ersten Mal eine Beatles-Platte auflegt, erlebt er das Gleiche, ja, wie die Jungs oder Mädels damals. Das ist, glaube ich, etwas, was sich auch nicht erklären lässt, oder?
Nein, also das lässt sich nicht erklären, nicht? Also wir sind ja jetzt schon in der dritten, vierten Generation vielleicht, nicht? Und ich erlebe das auch immer wieder. Also kannst ja an meinen eigenen Söhnen, gut, die sind nun vielleicht sehr stark von mir beeinflusst worden, weil also mein Leben war schon immer sehr, sehr eng verstrickt mit dieser Musik und insbesondere mit den Beatles, nicht? Aber es ist toll zu erleben und es gibt ja auch einen Grund dafür, das ist einfach ihr Schaffen, ne? Das haben wir jetzt nicht die Zeit, das weiß auch jeder, das zu analysieren, also was da die Effekte sind, warum das also heute noch nachwirkt.
Der Irrsinn ist ja, dass die SED 65 versucht, mit einem kleinen, ja, Deich einen Tsunami aufzuhalten. Ne? Also das Je, damit sollte jetzt Schluss sein. Die Kraft dieser Musik war aber viel zu stark. Trotz aller Verbote, Sanktionen und so weiter. Mal eine Einschätzung, wie groß war der Fehler, das wirklich zu versuchen aufzuhalten? Also das muss doch wirklich, ich sag mal, Leuten, die daran glaubten, wir bauen hier was Neues auf, den Glauben irgendwo auch genommen haben, oder?
Der war natürlich besonders groß, dieser Schaden, in erster Linie für die betroffenen Musiker damals, nicht? Also es ist ja geradezu jede Band dieser Zeit verboten worden. Es gab eine 5-jährige komplette Funkstille. Für die Fans war es vielleicht nicht ganz so ein großes Problem, denn auch weiterhin überall dort, wo man in der DDR Westradio und Westfernsehen empfangen konnte, ist die Musik ja reingekommen. Das war ja damals ein Must, also Beatclub. Da hat man sich zusammengefunden in so kleinen Fanclubs und wir haben immer gemeinsam Beatclub und Rockpalast später und solche Sendungen gesehen. Das konnten sie nicht aufhalten, weil der Radiohimmel war eben im Grunde nicht teilbar. Da konnte man keine solche Grenze durchziehen, bis auf die Region, die es ja in der DDR leider gab, wo es absolut nicht möglich war. Aber für die Musiker war es schon ziemlich schlimm. Ne? Die mussten sich 5 Jahre mehr oder weniger verstecken, sind in irgendwelchen Tanzkapellen untergekommen. Natürlich haben die dann auch am Wochenende immer wieder auch diese Titel dann aufgelegt. Aber dass sich sowas wie eine normale Bewegung weiterentwickeln konnte, war da erstmal nicht mehr möglich. Und in Medien war es ja ganz schlimm. Ne? Da war also ein absolutes Tabu. Ne?
Das sind auch schöne Zitate von tatkräftigen Autoren, insbesondere aus den 60ern, was sie da so schreiben. Das dürfte dem Ulbricht und Konsorten ganz gut gefallen haben. Das ist natürlich erschreckend, wenn man das heute liest, was da so aufgezeigt
Demagogische
wurde.
Demagogische Schriften, ne? Also ganz schlimme, ja, Sachen. Ja.
Es geht ja in dem Buch, und damit kommen wir auch eigentlich schon zum Ende, um eben den Einfluss der Beatles auf die Musiker, die Musikszene. Und das heißt immer wieder, ja, die DDR-Popmusik, der Rock hatte eine eigene Qualität, kann man drüber streiten. Von Westen aus gesehen gibt es da so eine gewisse Arroganz. Das hat man gesagt, naja, gut, das sollen die da mal machen. Inzwischen gibt es ja aber längst eine Neubewertung. Ich will kurz mal auf dieses Thema kommen. Vor einem guten Jahr erschien diese Kompilation Hallo 22. Max Herre und Dexter haben das zusammengestellt. Also so eine Sammlung mit DDR Rare Grooves, könnte man sagen. Und die sprechen da, sind da extrem respektvoll und überhaupt. Wolfgang Martin, Eindruck, gibt es jetzt einen späten Respekt oder eine Neubewertung dessen, was dann eben auch vielleicht beeinflusst wird, die durch die Beatles in der DDR Popmusik gemacht wurde?
Ja, das finde ich also eine sehr erfreuliche Geschichte. Ne? Die ist ja durch dieses Projekt von Max Herre, hat das ja eine beinahe überbordende Bedeutung bekommen. Ne? Aber ich habe das schon durchaus auch, als ich selbst noch beim Radio gearbeitet habe, also von vielen Musikern aus dem Westen, die ich da interviewt habe, gesagt bekommen. Nicht? Also da gab es schon eine ganze Menge, die sich dafür auch wirklich interessiert haben. Also ich meine, das Überbeispiel ist ja die Geschichte mit Udo Lindenberg, die sich durch die ganze Zeit gezogen hat, und es gab dann halt immer diesen Streit, ja, wer ist nun eigentlich wirklich der Verursacher oder der Urheber oder der Erste gewesen, der deutschsprachige Rockmusik gemacht hat. Na, ich habe ja in meinem Buch geschrieben, es gab 1965 schon diese einzige Beatband von Thomas Naczynski, die nannte sich damals Team 4, auch sehr stark von den Beatles beeinflusst, die mit deutschen Texten gearbeitet hat, nicht? Weil das war ihr Credo. Die haben gesagt, die Musik, die klauen wir vielleicht von den Beatles, aber wir wollen uns verständlich machen mit deutschen Texten. Die durften sogar 2 Langspielplatten in dieser Zeit, in diesen 5 Jahren, wo an sich Ruhe war, bei Amiga produzieren. Also in diesen 5 Jahren sind sage und schreibe 4 Langspielplatten mit Beatmusik erschienen. 2 Platten ausschließlich Instrumentalmusik, Gitarrenmusik nach dem Vorbild der Shadows etc. pp. Und dieses Team 4 mit dem Kompromiss, weil es gab ja gleichzeitig mit dem Schluss mit dem Yeah, Yeah, Yeah auch den Kampf gegen die Anglizismen damals in der DDR, mussten die sich umbenennen von Team 4 in Thomas Naczynski Gruppe. Das haben sie aber gemacht und konnten 2 Langspielplatten mit Beat und deutschen Texten produzieren. Ne? Ja, und da wird dann manchmal gesagt, okay, das hat man nun im Westen nicht zur Kenntnis genommen, aber es ist auch nicht so schlimm. Ne?
Schluss mit dem Yeah, Yeah, Yeah? Fragezeichen. Die Beatles und die DDR. Wolfgang Martin hat das Buch geschrieben. Bild und Heimat Verlag. 224 Seiten, kosten 19,99 €. Ich bedanke mich bei Wolfgang Martin.
Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich.